Als wir eben in anderen Sprachen beteten, sah ich eine Begebenheit. Vor ganz, ganz vielen Jahren haben wir mal eine russische Gemeinde in der Nähe von Detmold besucht. Und Karin war nicht dabei. Wir waren ein paar Männer, haben die besucht und haben uns ganz hinten in die rechte Ecke gesetzt, letzte Reihe. Und auf der Seite, wo wir uns hingesetzt haben, kamen Frauen und setzten sich auf die Seite. Und auf die andere Seite setzten sich die Männer. Und dann kam die Leiterschaft zu uns und hat uns von dort nach ganz vorne auf die rechte Seite gesetzt. Also von mir aus gesehen ist das die rechte Seite. Wir waren hinten links natürlich, ne? Von mir aus gesehen. Und haben uns in die erste Reihe gesetzt und gesagt, wir sollen Zeugnis von Jesus geben. Also so eine Demut haben die noch nicht erlebt, dass sich Männer, ich weiß nicht, ob du das jetzt verstehst. Wir waren gar nicht so demütig, aber die empfanden das so, dass sie uns gebeten haben, Zeugnis zu geben von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Ja, es ist, war ein spezielles Erlebnis, aber was ich gesehen habe gerade, als wir in anderen Sprachen beteten, die Frauen auf der linken Seite, als Beten in Sprachen angesagt waren, die beteten richtig laut und es hörte sich so an, als ob ganz viele Gänse schnattern würden. Aber die haben in anderen Sprachen gebetet. Das war eine ganz andere Beten in anderen Sprachen Stimmung. Aber es war kraftgeladen. Ja, es war kraftgeladen. Und Halleluja. Und danach haben sie uns noch zum Essen eingeladen. Da gab es Familien, die hatten 10 Kinder. Und ganz speziell. Ja, das so habe ich euch mal ein Erlebnis mitgeteilt, was ich hatte in einer russlanddeutschen Pfingstgemeinde. Halleluja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich sah die plötzlich, die Frauen, wie sie in anderen Sprachen beteten und laut waren und es hörte sich wie Gänsegeschnatter an. Also es war positiv, sehr positiv. Es hat mich gesegnet. Ja, da war Kraft hinter. Okay, lasst uns nun wieder zu 1. Könige Kapitel 17 gehen und ich möchte ab Vers 1 nochmal lesen. 1. Könige Kapitel 17 ab Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab. Ahab war der König Israels. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Elia sehe ich als einen der stärksten Propheten des Alten Testamentes an. Jesaja war auch ein sehr starker Prophet. Aber Elia hat mich immer ganz besonders berührt, wenn ich über Elia gelesen habe. Und heute ist das ja in den meisten Fällen so, dass wenn prophetisch geredet wird, dann wird nur Positives gesagt, nur Gutes gesagt. Und das ist in Einzelfällen auch super und richtig und gut. Aber ein Prophet Gottes sagt manchmal auch Gerichtsworte, auch heute noch Gerichtsworte. Ich habe es nicht gesehen, aber unsere Tochter hat das erzählt. Da in Amerika gibt es ja den Jonathan Kahn und der hat vor dem Regierungsgebäude, ich weiß es jetzt nicht, ob es in Washington war, vom Kapitol oder vom Weißen Haus in Washington, da hatte er eine Riesenversammlung, ganz viele Frauen waren da. Karin sagt immer an die Millionen. Ja, ich kann das nicht, habe es nicht nachgeprüft, aber ganz viele Frauen sollen dort, auch Männer waren dort. Und der hat ein Gerichtswort gesprochen über die Göttin Astarte oder Aschera, wie sie genannt wird. Oder in Deutschland würden wir sie Osterer nennen. Und in Ägypten wird die Isis genannt. Also immer derselbe Geist, aber mit unterschiedlichen Namen. Und man kann mal drüber nachdenken, warum wir so ein komisches Auferstehungsfest Ostern genannt feiern. Kann man mal drüber nachdenken. Ja? Da gibt es Hasen, die Eier legen. Und ja, also da stimmt irgendwas nicht. Will ich jetzt nicht drauf einsteigen. Ja? Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Und es wird hier im Westen nebenbei auch noch die Osterer angebetet mit diesen Bräuchen. Okay, gut. So, und der hat ein Steingebilde gehabt, der Jonathan Kahn, dort vor dem Regierungsgebäude in Washington. Und da stand Astarte drauf. Und dann hat er einen riesen Hammer genommen, hat ein prophetisches Wort gesprochen und hat diesen Stein zerschlagen und hat ein Gerichtswort über Amerika und überhaupt über die westliche Welt gesprochen. Und die Auswirkung war, dass Kamala Harris nicht gewählt wurde, weil die hat den Geist, mehr oder weniger stark, das kann ich nicht beurteilen, hat den aber, den Geist der Astarte. Und die hat in ihrem Wahlkampf hat die geworben für Abtreibung, für im Grunde für Dinge, die diese Astarte betreffen, dass der Geist mehr freigesetzt wird in Amerika. Und nach diesem Gerichtswort von Jonathan Kahn und dem Zerschlagen dieses Steines als Bild für das Zerschlagen des Einflusses der Astarte in Amerika, ja, hat er, wie ich sagte, ein Gerichtswort gesprochen, dass wenn Amerika nicht umkehrt, Amerika den Bach runtergeht. Ja? So, also ein Prophet spricht nicht nur gute, liebe Worte und übertüncht mit guten Worten die Sünde in einem Menschen, sondern ein Prophet sollte auch Sünde offenbaren. Ja? Und in den 90er Jahren hatten wir ja prophetische Konferenzen und es wurden fast nur Worte gesprochen, die allen gut tun sollte. Ja? Und es kann sein, dass in Bezug zu uns, dass der Herr uns gestoppt hat, ja, dass wir in diese Richtung nicht weitergehen sollten, weil das ist zu einseitig. Ja, es ist gut, Karin hat gute Worte über Margret gesprochen, ja, war super, ich stehe da nicht gegen, aber wenn das nur, ne, und nur, und an jeder nur solche Worte bekommt, ja, dann ist es einseitig, es bedarf auch des Wortes der Aufdeckung. Es muss nicht dann immer vor allen geschehen, dass vor allen das aufgedeckt wird, ne, kann ja sein, dass es mal, aber wenn ihr eure Sünde bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er euch eure Sünde vergibt und reinigt euch von der Ungerechtigkeit der Sünde. Und so steht das denn auch in Jakobus. Wenn jemand krank ist, ruft er die Ältesten und die Gemeinde soll auch für den Kranken beten. Und der Kranke wird Heilung erfahren, wenn er seine Sünden bekennt. So, und hier kommt jetzt dieser Elia, dieser Prophet, taucht plötzlich auf. Es steht nichts zuvor in der Bibel über ihn. Und hier heißt es, er ist ein Tischbiter, der kommt aus Tischbe in Gilead. Und Gilead heißt Heilsalbe. Und deswegen fragte Jeremia, ich glaube, es war Jeremia, gibt es denn keine Heilsalbe in Gilead? Jeremia lebte später, zwei, drei Jahrhunderte später. Aber Gilead, ja, das heißt, es kommt eine Heilsalbe aus Gilead. Und Elia war diese Heilsalbe. Wie Heilsalbe? Was prophezeit er denn da? Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Was ist denn das für eine Heilsalbe? Ist es nicht so, dass bittere Medizin, ja, dass bittere Medizin, ja, wenn es die richtige Medizin ist, wenn in einem Körper eine Krankheit ist, heilend wirkt, eine bittere Medizin? Und das war eine bittere Medizin, denn Israel war total von Gott abgefallen. Dieser König Ahab hatte eine Frau genommen aus dem heutigen Libanon, Phönizien, und die war eine Königstochter, und die brachte den Götzendienst mit nach Israel, und zwar den Baals- und Astarte-Dienst. Isabel. Und heute wirkt, wenn heute jemand im Geist der Astarte kommt in die Gemeinde, dann heißt es, ach, da kommt jemand mit dem Geist Isabels. Ja, aber Gott möchte befreien. Gott möchte einen jeden freisetzen von Geistern, die nicht mit dem Heiligen Geist in Übereinstimmung gehen. So, und diese Isabel hat das Volk Israel zum Götzendienst verführt. Baal wurde ganz groß herausgebracht. Und das wird heute auch versucht. Ja, es gab Veranstaltungen in New York, in London, glaube ich, in Genf. Und da wurde ein Bild von Baal, von einem Götzen, aufgestellt. Und vor dem wurden bestimmte Opfer gebracht und wurden angebetet. Es kann also, wenn es in diese Richtung weitergehen sollte, so sein, dass auch dem Baal und der Astarte in Deutschland und in der westlichen Welt Tempel gebaut werden und dass darin dann diese Götter angebetet werden. So, Israel, damit sind die 10 Stämme Israels gemeint, die von Juda und von Benjamin abgefallen waren. Darauf will ich heute nicht eingehen, das hatte ich ja vor 14 Tagen uns näher erläutert, was da geschah. Und der König Israels, der hat in Bethel einen Stier aufstellen lassen, ein Stierbild, und das Volk sollte sich versammeln und dem Stierbild die Ehre geben, als derjenige, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Warum hat er das machen lassen? Weil er nicht wollte, dass die 10 Stämme sich wieder mit den beiden anderen vereinigen. Er war König und er wollte sein Königtum nicht verlieren. Also hat er Israel vom Tempel, der in Jerusalem stand, abspenstig gemacht und dafür gesorgt, dass sie nicht mehr nach Jerusalem gehen und den wahren Gott anbeten, sondern sich bei diesem Stierbild versammeln. Und darüber ist Gott zornig geworden. So, das war der Anfang des Abfalls der 10 Stämme Israels. Und dann kam noch der Baalsdienst und der Astarte-Dienst dazu. Und in diese Situation kommt Elia und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Aber er stand doch vor König Ahab. Aber er sagte damit Ahab, Ahab, wer bist du? Ja, du bist ein Götzendiener geworden, vor dir stehe ich nicht, ich stehe vor dem unsichtbaren Gott. Vor dem stehe ich hier. Und ich denke, dass wir diese Haltung in uns hineinbekommen müssen, und das geht nur durch den Heiligen Geist, dass wir beständig die Haltung haben, ich stehe vor Gott. Auch wenn ich vor einem Menschen stehe, ich stehe vor Gott. Vor dem muss ich Rechenschaft abgeben. Ja, er möchte, dass ich mich beständig erkenne, vor Gott stehend. Ahab sagte, Elia sagte zu Ahab, zu dem König, ja, ich stehe vor Gott. Du stehst zwar hier, aber ich stehe vor Gott. Und deshalb sage ich dir, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Wisst ihr, Baal ist ein Sturm- und Regengott. Und im Grunde ist Gott, der Gott Israels, unser Gott, der sich durch Jesus Christus offenbart hat, derjenige, der Sturm und Feuer bringt, aber der auch Regen bringt. So, und die haben sich abgewandt im Laufe der Jahre von dem wahren Gott, der Regen bringt, und haben sich dem Baal zugewandt und dachten, er würde Regen bringen und somit Wohlstand. Und ab dem Tag regnete es in Israel nicht mehr, 3,5 Jahre lang. So, und ich habe mal etwas gefunden. Ich lese das mal vor. Es geht um Baal. Als eigenständiger Mythos ist uns die Legende um den phönizischen Gott Baal erhalten, dessen Mysterien in Sidon, Tyrus, in Emesa und Baalbek gefeiert wurden. Baal war der Gott des Lebens und der Ernte. Er brachte den Regen. Sein Widersacher war der Todesgott Mot. Als er einmal seinen Palast verließ, wurde er von Mot ergriffen und getötet. Also Baal wurde von Mot ergriffen und getötet. Seine Schwestergattin Anat, Astarte, fand ihn, klagte um ihn und begrub seinen Leichnam. Dann machte sie sich auf in die Unterwelt, kämpfte mit Mot und befreite Baal. Karin hat letzten Sonntag über das Gottesurteil auf dem Karmel gesprochen. Wer ist Gott? Baal oder Gott? Ja, und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lassen kann, der ist Gott. Und die Baalspriester haben Baal angerufen und es kam kein Feuer. Und Elia hat ein kurzes Gebet gesprochen und das Feuer fiel. Dann machte sie sich auf, die Astarte, in die Unterwelt, kämpfte mit Mot und befreite Baal. Hier wird es so gesagt, als ob Gott Mot wäre, ist er aber nicht. Baal brachte als Sieger das Leben auf die Erde zurück. Denn während seiner Abwesenheit hatte Dürre geherrscht. So, und König Ahab und die Isabel, die bekehrten sich nicht zu dem wahren Gott, weil sie an diesen Mythos glaubten, ja, dass im Grunde ein böser Gott, Mot, Baal bekämpft und Baal niedergemacht hat, dass es nicht mehr regnet auf Erden. Aber dass die Astarte, dass die den Baal zurückholt und dass es dann wieder regnen wird auf Erden. Was soll ich dazu sagen? Das heißt, im Grunde glaubte Ahab, Elia wäre ein Abgesandter von diesem Mot. Der bekämpft den Baal und deshalb regnet es nicht auf Erden. Aber letztendlich wird Baal wieder kommen und dann wird es wieder regnen. Und von daher gibt es keinen Grund zur Buße, sich zu den Gott Israel zu bekehren. Das sagt im Grunde dieser Mythos aus. Es gibt keinen Grund, sich zu dem Gott Israels zu bekehren. Denn Baal wird wiederkommen. Und wir leben in der Zeit, wo Baal versucht wiederzukommen. Und in der östlichen Welt wird ganz anders geglaubt als in der westlichen Welt. Aber in der westlichen Welt versucht Baal wieder zu erscheinen. Und zwar durch Astarte. Kamala Harris ist nicht durchgekommen. Die Astarte ist nicht durchgekommen. Und von daher haben wir eine gute Chance. Es ist wichtig für Donald Trump zu beten, ja, dass er demütig bleibt, auch wenn er nach außen hin den total Arroganten macht. Aber es interessiert überhaupt nicht, wie er nach außen hin erscheint, sondern es geht darum, wie steht er Gott gegenüber. Und er hat, ihm wurde mal gesagt, dass er der Größte wäre, und dann hat er gesagt, Moment, es gibt einen Größeren, und das ist Jesus Christus, das ist Gott, der ist größer. Das hat er während seiner ersten Amtszeit gesagt. Ja? Er hat also seine eigene Größe unter die Größe Gottes gestellt. Und das ist wichtig, dass er das auch weiterhin tut. Ich meine, auf ihm ist Power, Kraft. Ja? Mit 78 Jahren so einen Wahlkampf zu führen. Und wenn er Gott die Ehre gibt und sagt, diese Kraft ist von dir und ich will mit dieser Kraft dein Werk tun in Amerika und auf Erden, dann wird er gelingen haben. Und es ist wichtig, ja, dass er vor Gott demütig bleibt. So der vor Gott Demütige, der erscheint für die Welt oftmals als sehr arrogant. Ja, das ist wichtig, dass wir für ihn beten, ja, dass er die richtigen Berater hat und dass er Jesus die Ehre gibt. Und er hat immer während seiner ersten Amtszeit für sich beten lassen. Er hatte Pastoren um sich, da gibt es Videos, und er stand da und hat sich segnen lassen und hat sich bedankt. Und ja, also, das muss weiter so gehen, sonst kann es sehr böse werden. Okay, so, Elia sagt das und geht. Vers 2, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Weiter. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Das heißt also, ich meine, es ist ja, dass selbst die Welt, Menschen in der Welt, die Jesus nicht kennen, die haben dieses Empfinden, wenn sich hier in Deutschland nicht was ändert, ja, dann werden wir eine ganz schlimme Zeit bekommen, dann wird die Wirtschaft zusammenbrechen, das merkt ja sogar die Welt. Ja. So, und von daher ist es wichtig, dass wir, wenn hier die Wirtschaft zusammenbrechen sollte, dass wir unserem Gott Jesus Christus vertrauen, dass er uns zu dem Ort führt, wo er uns versorgt. Ja, Elia kündigte Gericht an, nicht aus dem hohlen Bauch, das möchte ich noch sagen, sondern in 5. Mose 28 steht, wenn du, Israel, dich von Gott, deinem Gott, abwendest und dich fremden Göttern zuwendest, dann wird der Himmel ehren werden und es wird kein Regen mehr fallen. Das heißt also, Elia hat sich auf dieses Wort Gottes gestellt, und das war nicht der Fluch des Elia, sondern das war der Fluch des Gesetzes, das war der Fluch, den Gott zuvor gesprochen hatte, und den sollte Elia über Israel aussprechen. So, und dann sagte Gott ihm, geh an den Bach Krit, da wirst du mit Wasser versorgt, du wirst zu trinken haben, und die Raben werden dich da, an diesem Ort, da selbst, versorgen. Die werden dir morgens und abends Brot und Fleisch bringen. Also wir merken uns, wenn die Not kommt, dann spricht Gott zu uns und er sagt uns, was wir tun sollen. Und wenn wir das tun, dann wird er uns genau da versorgen. Elia gehorchte und wurde versorgt. Wie geht's weiter? Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Karin hat oft zu uns hier gesagt, die Raben, die flogen zum Palast des Königs und klauten das Brot und das Fleisch, da steht doch die Raben, ne? Die Raben, also mehrere, nicht nur einer, die klauten das Brot und das Fleisch von der Tafel des Königs und brachten es Elia. Wie geht's weiter? Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Wir als Gemeinde haben das oftmals, und auch wir, Karin und ich, und wir als Familie haben das oft erlebt, dass Gott für uns Versorgungsquellen eröffnet hat. Und wir haben uns gefreut, wir saßen noch am Bach Kriet und die Raben brachten uns Brot und Fleisch. Ja, und auf einmal versiegte das. Ach, ich habe gesagt, Herr, nicht schon wieder. Es war doch so schön, wir sind doch versorgt worden. Warum muss denn diese Versorgung aus dieser Quelle jetzt versiegen? Ach, ja, und er eröffnete neue Quellen und neue Versorgungswege. Halleluja. So, wie geht's weiter? Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Da kam es erneut zu ihm. Mach dich auf und geh nach Zarpat. Zarpat meint Schmelztiegel. Ja, ist wichtig, sich zu merken. Schmelztiegel oder Schmelzofen. Mach dich auf und geh zum Schmelztiegel nach Zarpat, das bei Sidon liegt. Sidon ist der Ort, wo die Isabel, die Königin, die Ahab sich zur Frau genommen hat, herkommt. Ja, Phönizien, heutiges Libanon. Und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Wie steht das in der Apostelgeschichte? Er wählt Diakone, die sich um die Witwen kümmern, damit die Witwen versorgt sind. Und hier sagt der Geist Gottes zu Elia, geh zu einer Witwe, die wird dich versorgen. Aber Elia sollte doch eigentlich die Witwe versorgen. Wie geht's weiter? Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Wie geht's weiter? Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Im Grunde sollte er ja der Witwe Wasser und Brot bringen. Also jetzt vom anderen Kontext her. Aber Gott wollte das so. Ja? Also Gott ist sehr beweglich. Das heißt, das wollte ich uns noch mitteilen. Ja? Wir hören eine Predigt und wir sind begeistert und das, was gepredigt wurde, ist richtig. Und wir fangen an, uns da drin zu bewegen. Aber diese Predigt ist einseitig. Und dann hört man eine andere Predigt und dann kommt wieder eine einseitige Predigt und man ist begeistert und nimmt es auf und versucht sich da drin zu bewegen und sagt, Heiliger Geist, hilf du mir, dass ich mich da drin bewegen kann. Dann hört man wiederum eine andere Predigt und da wird wieder was ganz anderes gesagt und man denkt zuerst, weil man die Bibel noch nicht so kennt, steht das wirklich in der Schrift? Ja, es steht in der Schrift, davon gehe ich aus. Und man kriegt so viel nicht beieinander, meint aber schon der Schriftmeister zu sein, weil man doch was erkannt hat. Und ich werde gerade wieder an das Klavier, hier das Piano da, erinnert, das hat viele Tasten. Ich höre eine Predigt, nachdem ich gläubig geworden war und kriege eine Taste auf dem Klavier und tippe immer wieder auf diese eine Taste und gehe allen anderen auf die Nerven mit diesem Tastendrücken. Einmal klim, klim, bim, bim, klim, bim, ach nee, klim, klim, bim, bim geht nicht, da fehlt die andere Taste. Und sagt allen, was man erkannt hat. Und alle sind schon genervt. Und bim, 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 bim. Und dann kommt die nächste Erkenntnis. Man bekommt eine Taste dazu. Und dann blim, blum, blim, blum, blim, blum. Und weiß noch nicht so, kennt die Melodie nicht, was man doch. Ja, die Bibel nennt. Ich war auch mal so ein Christ. Kinder in Christus. Kinder in Christus. Ja, und so bekommt man mehr Tasten dazu und man beginnt mit der Hilfe des Heiligen Geistes auf dem Wort Gottes zu spielen und versteht es im Zusammenhang zu sagen. Ja, also das soll keine Kritik sein an Prediger. Man kann immer nur einseitig predigen. Selbst wenn man andere Aspekte mit hineinbringt, da fehlen noch zig, fast hätte ich gesagt, tausend andere Aspekte. Ja, denn der König David in seinem Psalm 139 sagt, wie sind deine Gedanken so viele? Nicht zu zählen, so viele. Und wie soll man diese ganzen Gedanken beieinander kriegen? Wisst ihr, Martin Luther und der Reformator der Schweiz, Zwingli, die saßen zusammen und haben sich gestritten. Luther sagte über das Abendmahl, Jesus sagt, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Und Zwingli hat gesagt, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sollen wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Das ist symbolisch. Und die haben sich gestritten und gestritten. Und wisst ihr, in der Bibel steht beides. Ja, der Apostel Paulus sagt, das ist das Fleisch Jesu, das ist das Blut Jesu. Jesus selber hat es gesagt, als die zusammen waren in der Nacht, bevor er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde. Und der Apostel Paulus schreibt das und schreibt auch, nehmt das zu meinem Gedächtnis. Da ist beides. Die hätten sich gar nicht streiten brauchen. Da ist beides. Eine andere Sache in der Bibel steht etwas über Adoption, dass wir angenommene Kinder Gottes sind. Aber die Bibel sagt auch, dass wir aus Gott Geborene sind. Und aus Gott Geborene sind keine angenommenen Kinder. Und ich selber bin mal, habe so einen Streit mal mitbekommen. Die einen sagten, wir sind Adoptierte. Die anderen sagten, wie ich, wir sind aus Gott Geborene, wir sind Kinder und keine Adoptierten. So, und im Grunde ist es so, beides stimmt. Wir sind aus Gott geboren, im Geist sind wir Gottes Kinder und unsere Seele ist adoptiert worden. Die Seele ist nicht aus Gott geboren worden. Wir sind aus Gott geboren worden, wir sind Geist geworden und im Geist sind wir Kinder Gottes. Sind wir nicht geschaffen, sondern wir sind aus Gott geboren. Aber die Seele wird adoptiert, die wird geistlich gemacht. So, man braucht sich gar nicht streiten. Also im Laufe des Bibellesens und des Predigtzuhörens kommt man dahinter, ja, dass es alles viel tiefer ist und dass es da Zusammenhänge gibt, die man nicht erfassen kann, es sei denn durch den Heiligen Geist. Und der ist der Lehrer in dir. Ich bin der Informant. Ja, ich gebe Informationen weiter. Es ist auch im Grunde ein Lehrer sein. Ja. Aber du wirst es, auch wenn du alles aufnimmst und behältst, was ich gesagt habe, wirst du keine Offenbarung darüber bekommen, es sei denn, der Heilige Geist als Lehrer eröffnet es dir. Ja, so, ich sehe aus, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Saat. Gut, also hört nicht auf, das Wort Gottes zu bekennen, aber es kann sein, dass es eine längere Zeit noch nicht realisiert wird. Ja, hört nicht auf, das Wort Gottes zu bekennen, denn das Wort Gottes bekennen ist für uns Leben. Aber was will ich damit sagen? Es müssen erst gewisse Dinge geregelt werden, bis das Wort Gottes sichtbare Wirklichkeit werden kann. Also da bei Elia und Israel sehen wir, dass erst, und da kommen wir noch hin, gewisse Dinge geregelt werden müssen, damit es wieder regnet auf Israel. So sie sprach, also die Witwe sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Also diese Witwe, man stellt sich ja, wenn man über Witwen spricht, immer eine alte Frau oder schon eine Frau, die etwas älter geworden ist, 60, 65, 70 vor. Aber diese Frau war noch jung, denn sie hatte einen Sohn. Und dieser Sohn war noch ein kleines Kind, ein Knabe, wie man so will. Ne? So wahr der Herr lebt, dein Gott, ich habe nichts Gebackenes. Er sagte ihr, gib mir zu essen. Nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Das war das Letzte, was sie da hatte. Das Letzte. Und das wollte sie mit ihrem Sohn zusammen zu sich nehmen, essen und dann, okay, wir sterben. Und Elia, was sagte der? Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Die hat gedacht, wenn ich dem Elia, der hat etwas gebe, der hat eine weite Reise hinter sich, der isst alles auf, da bleibt für mich und meinen Sohn nichts mehr übrig. Und der verlangt, dass ich ihm zuerst gebe. Ist das heftig? Das ist heftig, ne? Das ist richtig heftig. Ja, wir haben ja auch ein bisschen Vorrat im Keller uns zugelegt. Ja, das war ja 2022, 2023. Ja, da lag so irgendwas in der Luft. Ich glaube, die haben auch Angst gemacht, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, damit man sich im Keller ein Notprogramm anlegt. Weiß ich nicht, was ich hier sage, ist auch einseitig. Okay, und stell dir mal vor, es ist die Notlage und wir haben schon so gut wie alles weggegessen und dann kommt jemand und sagt, habt ihr was zu essen? Ja, wir haben noch ein bisschen, wir wollten uns das gerade machen und dann sehen, was geschieht. Kann sein, dass wir dann verhungern und sterben. Könnt ihr das irgendwie realisieren? Wie würde ich denken? Oh Gott, was machst du mit uns? Was machst du mit uns? Wie ist das denn, wenn Gott dir sagt, du sollst von deinen Finanzen in das Reich Gottes etwas geben und du fragst dann dein Portemonnaie, was wird dein Portemonnaie dann sagen? Wenn du gibst, hast du weniger und wenn du das Letzte gibst, dann hast du gar nichts mehr. Das sagt das Portemonnaie. Aber der Geist sagt, gib. Lukas 6, Vers 38. Bitte mal zwischendurch. Lukas 6, Vers 38. Gib. Denn wer gibt, dem wird gegeben werden. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das heißt also, die Witwe sollte doch den Elia versorgen, hat Gott doch gesagt. Ne? Und wenn die nichts hat, um Elia zu versorgen, dann kann Elia auch nicht versorgt werden. Aber damit die Witwe etwas hat, um sich und ihren Sohn und Elia zu versorgen, benötigte es, dass sie etwas gab. Das ist ein geistliches Prinzip. Damit sie etwas empfangen konnte, sollte sie erst etwas geben. Das weiß doch eigentlich ein jeder Bauer, ne? Wenn er von dem, was er hat, von der Saat, nichts aufhebt, um das zur gegebenen Zeit auszusehen, dann wird er auch keine Ernte haben. Also das weiß ja auch die Welt. Ja? Ich muss investieren, um einen Ertrag mehr von dem zu bekommen, ja, von dem, was ich da investiert habe. Das ist im Grunde nicht nur für die Kinder Gottes ein Prinzip, sondern Es ist Gottes Prinzip. Jesus hat sich gegeben als Saat. Und er hat uns alle und alle, die auf Erden lebten und Jesus in ihr Leben aufnahmen und heute da sind und Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die hat er alle als Ernte bekommen. Er hat sich selber investiert. Sein Leben. So, und wenn du gibst, dann kannst du, wenn du in Not kommst, Gott sagen, ich habe gegeben. Und dein Wort sagt, und du bist nicht ein Mensch, der lügt, und dein Wort sagt, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Unser Gott, der kann Euroscheine vom Himmel regnen lassen. Das ist für ihn kein Problem. Und könnte auf die vielfältigste Art und Weise seine Gemeinde versorgen. Aber er möchte, dass wir trainiert werden, zu geben. Denn er möchte, dass uns gegeben wird. Also geben ist eigentlich der einfachste Weg, um an seinen Segen zu kommen. Arbeiten, um Segen zu erhalten, ist ein schweres Programm. Ne? Aber wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, sagt das Wort Gottes. Und von daher, ich arbeite gerne und heute lieber, als ich noch in meinen 20er oder in 30ern war, weil ich vom Heiligen Geist in das hineingeführt wurde, was er für mich hatte, was ich tun sollte. Und wenn jemand auf irgendeiner Arbeit ist und empfindet, das ist nicht mein Platz, das quält mich und ich denke immer daran, wann sind endlich diese Stunden hier, ich weiß nicht, ob das heute noch 8 Stunden sind, wann sind die endlich rum? Ich habe mal ein Vierteljahr an einer Maschinenfabrik gearbeitet, an einer Maschine und ich habe fast jede Minute geguckt, wann ist die Zeit bald rum? Und das war eine Qual. Kennt das jemand? Ja, das ist eine Qual. Aber ich kenne Menschen und ich wurde dahin geführt, ja, dass ich genau da bin, wo das Arbeiten mir Spaß macht. Ich kenne Menschen, die haben ihren Platz und die sehen sich fast jeden Abend wieder, dass es morgen wird, dass sie wieder weitermachen können. Ja, und das ist, ich glaube, das ist das, was Gott will, ne? Dass wir zu dem Ort von ihm gelangen, wo er uns haben will, wo wir wirklich auch Freude haben zu arbeiten. Mag das so sein? Ja, ne? Okay, gut, also, jetzt wieder zurück zur ersten Könige. Ich weiß jetzt nicht mehr, ja, da haben wir es. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Die hat dem Elia zuerst gegeben und die Folge war, dass das Öl im Krug nicht weniger wurde und das Mehl im Topf nicht abnahm. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Wie geht's weiter? Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Weiter. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Weiter. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Ja, da mag man fragen, warum verstarb der Sohn dieser Witwe? War das Gottes Werk? Ich gehe davon aus, dass es nicht das Werk Gottes war, dass es des Teufels Werk war. Ich gehe davon aus, und so ist es, so haben wir es immer wieder erlebt, wenn man das tut, was Gott einem gesagt hat, dann wird man vom Teufel bestraft. Dann versucht einen der Teufel zumindest zu strafen. Aber wir haben die Zusage in Römer 8, Vers 28, dass alles, was denen passiert, die Gott lieben, ihnen zum Besten mitwirkt. Und dass dieser Sohn starb, dieser Sohn der Witwe, die doch den Elia versorgt hat, und der Elia hat sie versorgt, das sollte ihr zum Besten dienen. Wer den Willen Gottes tut, den segnet Gott. Aber zuerst sieht es oftmals so aus, als ob ein Gott bestrafen würde, dass man das Richtige, das Gute, das getan hat, was Gott gesagt hat. Als wir anfingen, im Glauben den Zehnten Gott zu geben, da ging zuerst, wir hatten nicht viel Geld, wir haben von wenig Geld den Zehnten gegeben, ging das Auto kaputt und wir hatten kein Geld für die Reparatur, dann passierte noch was anderes, ja, und wir hatten kein Geld für das andere, um es wieder in Ordnung zu bringen. Und im Grunde wollte uns der Teufel sagen, seht ihr habt den Zehnten gegeben, Gottes Wort stimmt nicht. Aber nach einer gewissen Zeit, wo wir weiterhin den Zehnten gegeben haben, sagte mein leiblicher Vater, weil mein Vater im Himmel ihn dazu bewegt hatte, ich schenke euch ein gebrauchtes, neueres Auto. Und das haben wir dann bekommen. Und das war die Antwort Gottes darauf, dass wir den Zehnten angefangen haben zu geben. Und wir haben uns nicht davon abbringen lassen, weiterhin den Zehnten zu geben, weil ich hatte es und auch Karin nicht als Gesetz verstanden, sondern ich habe es im Glauben genommen. Das Gesetz sagt, du sollst den Zehnten geben. Der Glaube, der sagt, wenn du es verstanden hast, wenn du Freude darüber bekommen hast, dann gib den Zehnten. Die Freude, nach dem Gesetz hat man die Stimmung, ja, jetzt ist wieder, muss ich wieder von meinem Lohn hier den Zehnten geben. Gott will das so. Nein, nein, so darf es nicht sein. Wenn das so ist, dann lass es lieber, aber im Glauben geben bringt Segen. Natürlich, Gott hat das, wie ich vorhin sagte, so angeordnet, dass wir geben sollen, damit Brot im Brothaus sei. Und wir als Gemeinde, eine Gemeinde ist ein Brothaus. Da wird das Brot des Wortes weitergegeben. Ja, damit Brot im Brothaus sei. Und wir freuen uns ja auch, dass wir jetzt nicht irgendwo im Wald draußen uns versammeln. Ja, dann würdest du, glaube ich, schon denken, wann hört der endlich auf zu reden? Mir ist kalt. Wann ist das hier zu Ende? Aber jetzt sitzt du hier ja bequem, und wenn du zwischendurch mal ein Nickerchen machst, okay, das würde dir in der Kälte nicht unbedingt so gelingen. Ja, es wird ein bisschen kälter, habe ich den Eindruck hier. Ist das so? Ich darf Jürgen gar nicht fragen. Der sagt, es ist warm genug. Bitte? Schön so? Okay. Ist sehr warm. Okay, gut, das ist gut. Ja. Also das hätten wir alles nicht. So, ich meine, man zahlt ja im Grunde auch, wenn man es kapiert hat und der Staat mit dem Geld etwas wirklich Gutes anzufangen weiß, zahlt man ja auch gerne Steuern, weil man weiß, die Straßen werden gemacht, ich komme mit meinem Auto gut über die Wege, alles. Aber was macht der Staat mit dem Geld? Brauche ich euch jetzt gar nicht zu sagen, was er macht. Ihr wisst es ja. Natürlich sorgt er noch dafür, dass die Straßen ausgebessert werden oder dass neue Straßen gebaut werden. Aber was macht er noch so alles? Brauche ich euch nicht zu sagen. Ihr wisst es. Ja, und von daher gibt man nicht gerne das Geld dahin. Und natürlich, wenn wir jetzt anfangen würden, hier goldene Wasserhähne zu installieren und so weiter, dann würdest du auch denken, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Natürlich, wenn, na, es gibt Not genug auf Erden und wir ziehen es doch vor goldenem Wasser hin, Menschen in Not zu helfen. Ja. Okay, gut, das nur mal so nebenbei. Ja, der Feind hatte noch gewisse Anrechte an dieser Witwe. Ich erinnere an Hiob. Hiob war sehr gerecht und tat alles, was in Gottes Augen wohlgefällig war. Und es gab nur ein Makel in Hiobs Leben, und zwar, er glaubte, dass Gott gut ist, aber auch böse ist. Und damit hatte er ein verkehrtes Gottesbild. Und er tat nur Gutes, um Gott zu zeigen, ich bin besser als du. Das hat er nicht, hat er später gesagt. Ich bin besser als du. Hier, ich tue nur gerechte Sachen. Tu mir bloß nichts Böses. Ich tue auch niemandem was Böses. Das war seine Herzenshaltung. Aber er sah in seiner Vorstellung, dass seine Kinder sterben würden, dass sein Vieh geraubt werden wird, dass er selber krank werden wird, dass er sein Vermögen verlieren wird. Das sah er in seiner Vorstellung und dachte, diese Vorstellung ist von Gott und hat nicht bedacht, dass diese Vorstellung vom Teufel ist. Weil er glaubte, Gott ist nicht nur gut, sondern auch böse. Vielleicht kann ich ihn ja überreden mit meinem Gutes tun, dass das Böse zu mir und meinem Haus nicht kommt. Und das Böse musste kommen, weil er dem Teufel in seiner Vorstellungswelt geglaubt hatte. Denn es heißt in einem Vers, wovor ich mich gefürchtet, wovor ich Angst hatte, das ist über mich gekommen. Also wenn du schreckliche Vorstellungen bekommst über deine Familie, über dich selber, über die Gemeinde und über deinen Kreis, dann schlagt das zurück, das ist nicht von Gott. Ich habe schreckliche Träume gehabt, ich habe die alle kaputt gemacht, weggewischt, ausradiert durch das Blut Jesu Christi und gesagt, das wird mir nicht passieren, das ist vom Teufel. Ja, und der Teufel wird das, was er vorhat, in meiner Familie Leben nicht bewirken. Das verbiete ich im Namen Jesu. Das Blut Jesu reinigt uns, beschützt uns, ja. So, und es gab Begegnungen, die wir hatten, da wurde von einer Frau zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, die sagte, ich war vor 10 Jahren bei jemandem, der hat in meiner Hand gelesen, oder die hat in meiner Hand gelesen und dann gesagt, dass mein Sohn, wenn er das Alter erreicht, Motorradunfall haben wird und sterben wird. Von wem kam diese Vorhersage? Vom Teufel kam diese Vorhersage. Weil so etwas nicht, nimmer in Gottes Sinn ist. Gott hat nur gute Gedanken über uns. Und die lebte in beständiger Angst vor der Zukunft. Warum sollen wir nicht zu Wahrsagern, Handlinienlesern gehen? Weil die was sagen, was uns nachgeht, was unser Leben, was in unserem Leben uns beschäftigt und Angst vor der Zukunft bewirkt. Ja, wenn ich weiß nicht, warum ich das hier jetzt sagen sollte, aber wenn jemand unter euch da ist, der das mal gemacht hat und irgendwas Schreckliches gesagt bekommen hat, wir sind gern bereit zu beten und dich davon zu lösen. Das Blut Jesu Christi ist stärker als eine teuflische Vorhersage. Amen? Gut. Halleluja. Ja. So, und Hiob, durch das Leid, durch das er gegangen ist, hat er eine ganz andere Vorstellung von Gott bekommen. Gott hat mit ihm auch gesprochen. Und dann zum Schluss des Hiobsbuches hat Hiob gesagt, nun habe ich dich kennengelernt. Zuvor habe ich nur vom Hörensagen über dich nachgedacht. Aber jetzt weiß ich, wie du bist. Und Er ist geheilt worden. Er hat von allem Gut doppelt so viel bekommen und hat erneut 7 Kinder gekriegt. Und das waren die Mädchen, das waren die schönsten im Lande. Also, und er lebte noch 130 Jahre, ja, 130 Jahre. Und ihm ging es gut. Er hatte Frieden, hatte keine Angst mehr, weil er Gott als guten Gott, als Gott der Gnade kennengelernt hatte. Gnade meint, dass wir mit Gottes Gutem gesegnet sind und werden, ohne etwas dafür tun zu müssen. Außer wenn der Heilige Geist sagt, Sünde bekennen. Ja, Sünde bekennen. Bekennt einander eure Sünden, steht da sogar im Jakobusbrief. Einander. Und das hat auch den Zweck, dass wir untereinander erkennen, niemand ist besser als der andere. Ja? So, die Witwe erkannte in dieser Situation ihre Sünde. Sie erinnerte sich. Der Knabe verschied. Wie geht's weiter? Vers 18, und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Wärst du doch gar nicht gekommen, dann wären wir beide gestorben. Hätte ich den Tod meines Sohnes gar nicht mitbekommen. Ist gefährlich, mit Männern und Frauen Gottes zusammen zu sein. Es kann manchmal ganz anders ausgehen, als man sich das denkt. Die Frau hat bestimmt nicht damit gerechnet, nachdem sie dieses Wunder erlebte, dass sie Tag ein und Tag aus Mehl im Topf hatte und Öl im Gefäß. Die hat nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde. Ich bin dafür, Wort Gottes zu bekennen und das Gute Gottes zu sagen und immer wieder zu sagen, aber was ist da passiert? Der Sohn der Witwe starb. Ich glaube, die war guter Gewissheit. Ich habe den Mann Gottes hier im Haus. Gott ist hier. Wir werden versorgt. Alles wird gut. Wird alles gut. Ja? Und dann sowas. Warum sage ich sowas? Es kann etwas eintreten, was uns total erschüttert, wie die Witwe erschüttert wurde von dem Tod ihres Sohnes. Und dann, dass wir genauso reagieren wie diese Witwe, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Oder Gott, was habe ich mit dir zu schaffen, sagt sie im Grunde. Gott, du bist gar kein guter Gott. Warum hast du uns ernährt? Und jetzt sowas, was soll das? Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und waren 3 Tage in der Wüste und hatten kein Wasser, hatten kaum etwas zu trinken. Und dann kamen sie, vielleicht haben sie erst gedacht, oh, Wasser, das ist eine Fata Morgana. Und dann kamen sie näher und es war doch Wasser und die freuten sich, dass sie Wasser hatten. Und dann tranken sie und es war bitter und sie konnten es nicht trinken. Was für eine Enttäuschung. Gott, wir folgen hier Mose, der dir folgt. Wir folgen im Grunde dir. Und dann sowas. Wir haben um Wasser gebeten und dann kommen wir zu dieser Wasserstelle. Das Wasser ist bitter. Verarschst du uns? Kann man doch denken. So, und Mose hat Gott gefragt, was zu tun ist. Und Gott hat gesagt, nimm ein Holz und wirf das Holz ins Wasser. Dann wird es trinkbar sein, süß. Und so war es auch. Und das Wasser wurde trinkbar. So, und das Holz ist ein Bild, ein Symbol für das Kreuz. Das Kreuz Jesu ist ein Segenskreuz. Jesus wurde am Kreuz zum Fluch, damit jetzt das Kreuz für uns zum Segen wird. Das heißt also, wenn da etwas passiert, du hast gebetet und das Erbetene hat einen extremen Makel, dann bring es ans Kreuz. Und der Herr wird es zum Segen setzen. Das ist der tiefere Sinn dieser Geschichte für uns heute, für uns Heutige. So, und genauso die Witwe reagierte so wie das Volk Gottes, als sie zu diesem See kam und das bittere Wasser versuchten zu trinken. Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Wie geht's weiter? Da heißt es im Psalm 103 in einem Vers: Der Herr handelt aber nicht mit uns nach unseren Sünden. Merke, der Herr handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Was habe ich eingangs gesagt? Dass ich glaube, dass der Teufel zugeschlagen hat und dass das nicht Gott war, der ihren Sohn getötet hat. Und Elia sprach zu ihr, Moment, ich muss mal gucken, ob ich noch was habe. Also die Witwe verstand nicht die Güte Gottes und begann darum, gegen Gott zu murren. Sie tat dies, indem sie zu Elia sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Und das trug sich in Zapa zu. Wie wird Zapa genannt, übersetzt? Schmelztiegel. Da gab es einen Makel in der Frau. Und das, was sie da erlebte, das war Feuer. Und da wurde etwas hochgeplöppt. Wenn Gold geschmolzen wird und da Feuer ist, dann kommt die Schlacke nach oben. Und die Schlacke muss abgeschöpft werden. Und zwar so lange, bis keine Schlacke mehr da ist. Und dann wird unter dem Feuer das Gold ruhig. Das hat keine Vibration mehr. Und der Goldschmied guckt in das geschmolzene Gold. Und das Gold ist ein Spiegel und sieht sich in diesem geschmolzenen Gold. Ja, und wir sollen doch Ebenbild Jesu Christi sein und werden. Und wir sind es. Aber was wir sind, das werden wir. Ja, und die Schlacke muss abgeschöpft werden. Und das Feuer bewirkt, dass die Schlacke hochkommt. Und dann wird die Schlacke abgeschöpft. So, und wenn die Schlacke ganz weg ist, wir sind in diesem Prozess, ja, dann schaut Jesus hinein in unsere Seele. Die ist reines Gold geworden und dann sieht er sich und wir spiegeln nach außen Jesus wieder. Ist das nicht wunderbar? Das heißt also, all das, was uns widerfährt, dient mit für uns zum Besten, die wir Jesus lieben, damit die Schlacke nach oben kommt und abgeschöpft werden kann. Zapat, Schmelztiegel. In diesem Schmelz Prozess war die Witwe. Die Anfechtung des Teufels musste durch das Feuer des Leidens offenbar werden. Ach nee, nicht Anfechtung, die Anrechte des Teufels mussten durch das Feuer des Leidens offenbar werden. Und sie dachte an ihre Sünden. Neulich wache ich morgens auf, oder war es vorm Einschlafen, ich weiß es nicht mehr genau, und musste drüber nachdenken, was ich so meinen Eltern für Probleme bereitet hatte. Und dann habe ich nochmal Buße getan. Ja? Also der Heilige Geist, du musst jetzt nicht, davon gehe ich aus, dass das so ist, das ist jedenfalls in meinem Leben so gewesen, nicht rumsuchen, was ist da noch alles? Was ist da noch alles? Das Feuer des Heiligen Geistes bringt es hoch. Und wenn man es sieht, ja, dann lässt man die Schlacke abschöpfen. Ne? So, und das hat mich von Anfang an entspannt, dass ich nicht nachforschen muss, was da alles noch in meinem Leben nicht so in Ordnung ist, wo Sünden sind. Das Feuer bringt es hoch. Und dann sagt man, Herr, vergib. Und er hat ja bereits vergeben, aber er möchte, dass es für mich bewusst wird und dann, dass ich dann auch weiß, es ist erledigt. Gott wird an meine, der Vater, Gott wird an meine Sünden nicht mehr gedenken. Halleluja. So, und von daher, ich war kaum ein Seelsorgefall in meiner Nachfolge Jesu. Weil irgendwie war das immer schon in mir drin, der Herr bringt es zur rechten Zeit ans Licht. Also ich hab keine Seelsorger gequält. Ich habe alles mit Jesus abgemacht. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt für jeden das gute Beispiel bin. Gott ist vielfältig. Vielfältig. Bei dem einen macht das so, bei dem anderen anders. Aber ich darf ja auch von dem erzählen, wie er es mit mir gemacht hat, oder? Halleluja. Gut. Sündenbekenntnis. Also, der Herr handelt aber nicht mit uns nach unseren Sünden. Die Witwe verstand nicht die Güte Gottes und begann darum, gegen Gott zu murren. Ja, was haben wir hier noch? Okay, wie geht's weiter im Text? Ich will jetzt schnell durchkommen. Elia sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn, den Toten, hat ja nur einen. Der Geist Gottes sagt, gib mir deine Krankheit. Gib mir dein finanzielles Problem. Gib mir deine Kinder. Gib mir. Ich kümmere mich drum. Das entspannt. Gib mir, was dich quält. Gib mir deinen toten Sohn. Tod hat er nicht gesagt, gib mir deinen Sohn, hat er gesagt. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Elia hatte ein Zimmer bei der Witwe im Obergemach, im Oberstübchen. Upper Room. Und legte den Jungen auf sein Bett. Wie geht's weiter? Und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Der redet heftig mit Gott. Der redet heftig mit Gott. Tust du ihm Böses an? Aber er wusste doch, Gott ist gut. Nur gut. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Arme des Kindes ausbreitete und sich dann mit ausgebreiteten Armen auf das Kind legte und symbolisch sein Leben in das Kind hinein, ja, prophetisch hineinfließen ließ. Und das Kind erwachte wieder zum Leben. Aber was Elia da tat, ist ein prophetischer Akt gewesen. Jesus am Kreuz hat sich auf dich gelegt. Die Menschen ohne Jesus sind tot, nicht körperlich tot, aber körperlich am Sterben, aber getrennt von Gott, also tot. Und durch meinen Glauben an Jesus habe ich mich im Glauben mit Jesus am Kreuz identifiziert, weil er sich mit mir am Kreuz, mit mir Toten, mit mir Sünder am Kreuz identifiziert hat. Und ich bin lebendig geworden im Geist zuerst und jetzt wird meine Seele lebendig. Ich bin lebendig geworden. Jesus hat sich auf mich gelegt am Kreuz. Oder wir können es auch anders sagen, ich bin das tote Holz gewesen und er, das lebendige Holz, wurde an das tote Holz geschlagen. Du wurdest lebendig, weil Jesus sich auf dich gelegt hat oder sich hat, ja man kann auch sagen, annageln lassen. Du bist mit ihm vernagelt. mit Christus gestorben, sagt der Römerbrief. Mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Du bist eine neue Schöpfung geworden, du bist lebendig geworden, weil Jesus sich mit dir vernageln ließ, sich auf dich gelegt hat. Sein Leben ist in dich hineingekommen, zuerst im Geist und durch Geist auch in deine Seele. Und der letzte Feind ist der Feind des Körpers. Und der Körper wird auch von den Toten auferstehen. Halleluja. Weil Jesus sich auf dich gelegt hat. Ja, und Elia hat sich auf den Jungen gelegt. Und der Junge wurde wieder lebendig. Halleluja. Römer 6 sagt, du sollst dich für gestorben mit Christus am Kreuz betrachten. Im Glauben sehen, dass du mit ihm dort hängst. Oder anders ausgedrückt, dass du auf dem Bett liegst und Jesus hat sich auf dich gelegt. Das ist für uns der tiefe Sinn dieser Geschichte. Wie geht's weiter? Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, sieh da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Was sagte Hiob? Nun habe ich erkannt, wie du bist, dass du gut bist, dass du Liebe bist, dass in dir nichts Böses ist, dass du Segen wirkst und kein Unsegen. Ja? Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Unser Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Und ich denke, dass wir ihm das sagen können in unserer Not. Ich habe dir meine Krankheit gegeben, ich habe dir meine Kinder gegeben. Dein Wort sagt, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden, wenn du an Jesus glaubst. Das ist dein Wort und du lügst nicht. Und ich will, dass dein Wort geschieht. Ja, du bist kein Mensch, der lügt. So, und ich habe dir es gegeben und nun kann ich ganz still sein, ruhig sein. Du kümmerst dich darum. Gib mir deinen Sohn. Gib mir deine Kinder. Gib. Ich kümmere mich drum. Oh, ist das entspannt, ne? Vertrauen ist Glauben. Halleluja. Gott will deine Kinder, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, lebendig machen. Gib mir die Deinigen. Gib mir das, was dein Problem ist. Gib mir. Ich helfe. Es ist immer so schön an so einer Geschichte gesagt, aber ich denke gerade dran, wenn ich selber wieder in irgendeiner Situation bin, ne, Heiliger Geist, erinnere mich an das, was ich gesagt habe. Hilfe! Ja, Hilfe, wir sind alle im gleichen Boot. Ich bin nur jetzt mal ausgestiegen und Jesus entgegengegangen auf dem Wasser, indem ich Gottes Wort hier uns weitergesagt habe. Aber wie war das mit Petrus, als er die Wellen sah, den Sturm, der die Wellen hervorbrachte? Ja, er schaute von Jesus weg und ging unter und rief, man kann ja ruhig doof sein, das habe ich neulich schon mal gesagt, aber man muss sich zu helfen wissen. Und er wusste sich zu helfen und er rief, Jesus, hilf! Nebenbei, ich glaube, Petrus konnte schwimmen. Aber trotzdem hat er Jesus um Hilfe gerufen und Jesus hat ihn herausgezogen und er konnte wieder auf dem Wasser gehen. Also gib, lasst uns ihm unser Problem geben. Er zieht aus der Not heraus. Er hat Petrus aus dem Wasser gezogen. Die anderen saßen im Boot. Vielleicht hat sich der eine und der andere ein bisschen gefreut, ja, über Petrus, der so forsch ausgestiegen ist und ist eine Annahme. Petrus, der schon wieder. Ja. Okay, ja, unser Herr weiß uns zurechtzubringen. Er will, dass wir seine Ebenbilder werden, dass unsere Seele rein wird, Gold rein wird und dass er sich spiegeln kann, reinschaut in unsere Seele und dass unsere Seele dann ihn widerspiegelt, reflektiert. Das ist sein Wille. Amen.